Zölle rauf, Zölle wieder runter. Putin ist stark. Nein, Putin ist komplett verrückt geworden. Der amerikanische Präsident sorgt fast täglich für interessante Kehrtwendungen und Überraschungen. Seit seinem Amtsantritt macht Donald Trump sich die Welt, wie es ihm gefällt, und straft die, die ihm nicht gefallen. Zum Beispiel die wohl berühmteste Universität der USA, Harvard. Dort sollen nun keine Ausländer mehr studieren dürfen. Worauf kann man sich verlassen? Zum Beispiel auch bei der Unterstützung der Ukraine. Und wie sollten sich die EU und auch Deutschland mit diesem Politikstil des noch Verbündeten umgehen? Trumps Zickzackkurs, Chaos mit System, unser Thema jetzt.
Phoenix-Runde.
Herzlich willkommen aus Berlin, das sind meine Gäste. Catherine Klüver-Eschbrook ist deutsch-amerikanische Publizistin, Senior Advisor bei der Bertelsmann Stiftung und für unsere heutige Sendung wichtig. Sie hat in Harvard studiert und dort auch ein Programm zu den transatlantischen Beziehungen entwickelt und geleitet. Ich begrüße Volker Dreyer, er ist Mitglied der Hauptgeschäftsführung der Deutschen Industrie- und Handelskammer und dort der Leiter der Außenwirtschaft. Juliane Schäuble ist die USA-Korrespondentin für den Tagesspiegel und sie ist uns zugeschaltet aus Washington. Und ich begrüße Jörg Wiemaler-Sehner. Er ist der politische Korrespondent in Berlin hier für die Welt. Und er hat 7 Jahre lang aus den USA berichtet, 2019 bis 2021 auch für Zeit Online mit Sitz in New York. Frau Klüver-Eschbrook, es gibt eine ganze Menge, über das wir sprechen müssen. So viele Gebiete, auf denen wir Trump teilweise nicht verstehen oder Erklärungen brauchen. Ist ein System dahinter, dass es Dinge gibt, auf die man sich eigentlich so nicht verlassen kann? Oder wie würden Sie diesen derzeitigen politischen Kurs beschreiben?
Ja, es gibt das System, was hinter Trump steht, und dann gibt es Trump selbst. Und zwischen Trump und dem System gibt es inzwischen auch die ordentlichen Systembrüche. Aber er schafft es immer weiter und immer wieder, muss man sagen, zumindest seine Partei stark bei sich zu halten. Das haben wir bei der Verabschiedung des großen Haushaltsgesetzes über die letzten paar Tage gesehen. Trotz der Abweichler hat er sie schlussendlich alle auf Linie gebracht, im Übrigen auch mit interessanten Methoden. Aber das System Trump gibt ihm viel vor, aber am Schluss möchte Donald Trump selber entscheiden. Zollpolitik, Friedenspolitik, das muss alles im Brevet Trump bleiben.
Mhm. Frau Schäuble, Sie berichten ja nun täglich aus Washington mit diesen Ups und Downs. Wie nehmen Sie da die politische Stimmung wahr? Wie stellt man sich darauf ein, auf diese ja starken Veränderungen, die es doch immer wieder gibt?
Ich glaube, das ist das größte Problem, dass man sich nicht richtig drauf einstellen kann. Weil das, was man immer wieder hört, wenn man versucht, sozusagen eine Logik dahinter zu finden, hört man eben oft, es gibt sie eigentlich nicht. Es gibt zugrunde liegende Prinzipien. Es gibt Gründe, warum Trump das oder das macht. Aber man kann nicht darauf setzen, dass er dieser Logik konsequent folgt. Und wie wir gerade schon gesagt haben, er entscheidet eben am Ende selber. Und alle unter ihm quasi sagen immer nur, wir wissen es auch nicht hundertprozentig, am Ende entscheidet es der Präsident selber. Also darauf kann man sich nicht wirklich einstellen. In Washington ist so eine gewisse, man erträgt es eben, Stimmung eingetreten. Der Kongress haben die Republikaner die Mehrheit und der folgt dem Präsidenten bisher mit wenigen Ausnahmen. Und das wird noch eine Weile dauern, bis da eine größere Unruhe zu sehen ist.
Und trotzdem hat er aber doch noch viel Unterstützung, oder? Schwindet Unterstützung für ihn.
Er hat viel Unterstützung, aber es gibt natürlich gerade mit Blick auf die Zollpolitik gäbe es schon erhebliches Potenzial zu widersprechen. Denn dass die America First Politik Amerika am Ende nutzt, das stellen dann doch viele in Frage. Und da ist, glaube ich, auch, das wird der Moment sein, wo man sieht, ob er so weiter durchregieren kann, wie er es bisher machen konnte.
Mhm. Wiemaler-Sehner, Sie haben mal geschrieben, Trump sei kein Diktator ins B, aber sehr wohl ein Demokratieverächter. Zeigt er das jetzt?
Ja, ich glaube, das trifft es immer noch eigentlich ganz gut. Also ich glaube, dieses Diktator-Label, gerade auch angesichts der Diktatoren, die es wirklich in der Welt gibt, ist vielleicht so ein bisschen übertrieben. Also ich meine, man sieht ihn mit den Village People gemeinsam YMCA singen. Das ist jetzt nicht irgendwie das, was ich mit Diktatoren verbinde, aber seine Demokratieverächtung ist evident. Also er hält sich nicht an die Urteile von Gerichten, zum Beispiel was Abschiebungen betrifft. Er ist sehr pressefeindlich, verklagt Zeitungen, versucht irgendwie nicht genehme Nachrichtenorganisationen aus dem Weißen Haus fernzuhalten. Ich würde immer noch sagen, ja, diese nicht ganz aufzulösenden Widerspruch, wo sich das befindet, der ist leider bei Trump immer noch da. Und die Entwicklung ist eher ungünstig bei ihm. Er scheint sich immer weniger dafür zu interessieren, was die Institutionen der Demokratie so aufrechtzuerhalten versuchen.
Da kommen wir gleich noch zu. Schauen wir erstmal auf die Wirtschaft und auf die Zollpolitik, Herr Dreyer. Es gab am 2. April ja den sogenannten Liberation Day, also den Befreiungstag für die Amerikaner, wo Trump mit diesen Tafeln stand und er angekündigt hat, wie viel Zölle er für welches Land oder die Waren aus welchen Ländern dann erheben will. Jetzt sollen es 50% für die EU sein. Das konnte noch mal kurz abgewendet werden. Also auf was müssen wir uns eigentlich da einstellen? Oder auf was stellen Sie sich und die Wirtschaft ein?
Also das Muster, auf das sich die Trump-Administration 1, jetzt aber auch die zweite, immer wieder bezieht, ist die Konzentration auf den Warenhandel, auf den Handel von Gütern. Und er lässt gerne außen vor die Dienstleistungsseite. Hier hat die Europäische Union ein gewaltiges Defizit mit den USA. Das sind die Tech-Giganten Kaliforniens. Und dann reduziert sich dieser Überschuss, den wir bei den Gütern haben, schon beachtlich. Und er lässt außen vor, dass zum Beispiel deutsche Unternehmen schon vor Ort gewaltig investiert haben. Und seit dem Liberation Day haben viele ihre Investitionen auf Hold, also erstmal eingefroren gestellt. Und da bleibt abzuwarten, ob die Zollpolitik oder das, was dann am Ende dabei rauskommt, das irgendwie wieder auflösen kann. Noch kurz zuvor waren die USA ein wirklicher Investitionsstandort für deutsche Unternehmen Nummer eins, fast weltweit außerhalb Deutschlands. Umgekehrt, wenn wir über Fairness reden, die amerikanischen Unternehmen in Deutschland nicht mal ein Fünftel dessen, was deutsche Unternehmen da vor Ort gemacht haben. Das ist aber diese
Zollpolitik. Aber das scheint ja nicht zu zählen irgendwie. Wir
hören nicht auf, mit diesen Argumenten versuchen durchzudringen. Und das sind ja mit diesen Investitionen sind ja auch Arbeitsplätze verbunden. Und die Entwicklung von Beschäftigten in den USA, Stichwort berufliche Bildung, Qualifizierung, da haben wir zumindest in der Trump-1-Administration manches erreicht und konnten die ein oder andere Zolldrohung wieder vom Tisch bekommen. Und das sollten wir weiter versuchen, besonnen europäisch agieren. Geschlossen, aber auch entschlossen.
Aber Sie wollten direkt darauf reagieren?
Also ich glaube, also Sie haben natürlich vollkommen recht mit dem, was Sie sagen, aber diese zweckrationale Herangehensweise, das ist niemals die Ursache gewesen für diesen Zollstreit. Die Sache ist die, dass diese ganze Idee des Trumpismus ist einfach, das Land steigt ab, ja, und es ist abgestiegen. Tatsächlich, gerade aus Arbeitnehmersicht gilt das auch. Es gab kaum Lohnsteigerungen, ne? Die Leute haben zum Teil keine Krankenversicherung. Den Leuten geht's halt bescheiden. Sage ich jetzt mal. Ja, man ist immer irgendwie den Kräften des Kapitals ausgesetzt, nichts wird dagegen gemacht. Und da aus dieser Idee heraus sagt Trump, wir werden alle abgezockt. Aber jetzt nicht unbedingt durch soziale Disparitäten im Land, sondern wer uns abzockt, sind die Ausländer, sind die EU, ja, sind China. Und die Idee hinter diesen Zöllen ist jetzt nicht irgendwie zu versuchen, kann man jetzt irgendwie den Handel ausgleichen oder was weiß ich was, sondern es geht einfach nur in irgendeiner Form von Dominanz. Und das macht es natürlich auch so schwierig, darauf zu reagieren, weil das Ganze nicht, wie soll ich sagen, aus einer zweckrationalen Überlegung kommt.
Frau Klüver, ist es, wenn Frau von der Leyen hat mit ihm telefoniert und daraufhin hat er gesagt, die treten jetzt erst Anfang Juli in Kraft, diese Zölle, und nicht erst jetzt Anfang Juni schon. Also was kann jemand wie von der Leyen ihm da überhaupt anbieten? Auf was fährt er ab sozusagen?
Ja, wir brauchen eine ganz andere Taktik. Also wir haben es bislang so gemacht wie bei der Brexit, mit den Brexit-Verhandlungen. Wir sind erst mal gekommen und haben gesagt, so, das machen wir jetzt mal ganz rational. Wir machen das mal nach Kapiteln. Das Erste, was die Europäische Union übrigens sehr schlau gemacht hat, ist gesagt, wunderbar, jetzt machen wir den Güterverkehr auf null. Das war nämlich das Kernstück von TTIP damals noch, dem transatlantischen Handels- und Investmentpaket, was ab 2014 nach vorne sehr stark im Fokus war. Und das hat nämlich dann genau zu dem geführt, was Herr Wimala-Sinha ausgeführt hat, nämlich die Tatsache, dass es überhaupt nicht das Ziel war. Wir haben allein unter den verschiedenen Trump-Beratern und mit Trump selbst mindestens drei verschiedene Ambitionen, was die Zölle alles können sollen. Also sollen sie jetzt quasi das Defizit ausgleichen, was sie jetzt mit einem neuen Haushaltsgesetz in die Staatskasse reißen? 3 Billiarden Dollar über über 10 Jahre. Das macht die USA wahnsinnig angreifbar. Also ist es das? Sollen da irgendwie Gelder reinkommen? Oder will er das gesamte Handelssystem auf den Kopf stellen? Oder will er tatsächlich das Güterdefizit ausgleichen? Aber es scheint alles nicht der Fall zu sein. Das heißt, die Europäer brauchen einen viel instrumentalisierteren Ansatz. Herr Dreyer hat recht, wo wird es wehtun? Es wird genau da wehtun, wo Amerika dann nicht in die Industrialisierungsschiene kommt. Was braucht ein Amerika für eine Reindustrialisierung im ersten Moment? Maschinen. Ha, wo kommen die her? Die kommen aus Italien oder die kommen aus Deutschland, wenn sie nicht aus der Volksrepublik China kommen sollen. Heute, Juliane Schäuble hat es im Morgenradio gehört, National Public Radio, einen schönen Bericht gemacht über den Industriestandort Worcester. In Worcester, Massachusetts, wurden früher die großen Maschinen zusammengebaut, aber eben brauchen sie die Teile, die von überall herkommen. Das geht nicht auf. Das hält nicht zusammen. Und die schönen Memes der Amerikaner, die Nikes zusammenkleben oder die iPhones zusammenbauen, das wird vermutlich auch nicht so funktionieren.
Ja, Frau Schäuble, also wie wird in Washington darüber gesprochen? Also wie stark wird auch klar gemacht, dass diese Zölle eben nicht nur Europa schaden, sondern auch den USA?
Es hängt immer davon ab, wen man fragt. Es gibt natürlich genügend Leute, die das irgendwie zu rechtfertigen versuchen, vor allem rund um das Weiße Haus. Aber es gibt schon, ein Punkt ist, dass Trump ja am Ende, selbst wenn er anders redet, nicht wiedergewählt werden muss und auch eigentlich nicht wiedergewählt werden kann, auch wenn wir darüber wahrscheinlich noch viel reden werden in den nächsten 3 Jahren. Aber dadurch, dass er dieses Gefühl nicht hat, dass es ihm furchtbar schadet, wenn die Wähler mal eine Weile unzufrieden sind, macht er eben auch erstmal. Und er hat einen, also ich stelle mir das immer so ein bisschen wirklich wie auf dem Bazar vor. Er kommt mit so einer Maximalforderung, dann sagt die andere Seite, aber wir bieten das. Und dann sagt er, nö, dann würde ich aber doch mehr von dem. Und so geht es ja die ganze Zeit, egal in welchem Land und in welchem Kontinent. Und er versucht eben irgendwie was für sich herauszuholen. Es gibt natürlich auch strategischere Menschen um ihn herum, die ihre Interessen haben. Aber bei ihm geht es darum, ich will dieses Gefühl, wir sind übervorteilt worden von anderen Ländern. Da möchten wir jetzt was zurückbekommen und da bleibe ich dran, da gebe ich nicht nach. Mhm. Auch viele im Kongress, die um ihre Wiederwahlchancen fürchten, die haben schon Sorge, dass die Auswirkungen dieser Zölle ihre Wähler eben dann auch von ihnen wegtreiben. Also da gibt es eine Unruhe und die wird auch lauter werden, wenn die Preise weiter steigen.
Herr Dreyer, was denken Sie, wo wird man sich nachher treffen? Also, weil das ist ja auch so eine Strategie. Man droht da mit 50% und auf dem Bazar erstmal Maximalforderung und dann kommt man irgendwann zusammen. Also wird das funktionieren?
Also ich finde, die Europäische Union verhandelt hier wirklich klug und springt nicht über jedes Stöckchen, was der Präsident ihr hinhält. Um dann einen Kompromiss zu finden, der eigentlich schwächer ist, als bevor dieses Stöckchen hingehalten worden ist.
Also müsste man schon mit 20% zufrieden sein? Oder
nein,
muss
eben,
man
nicht,
das vorstellen?
Eben nicht. Mhm. Das, was die Vereinigte Königreich jetzt mit den Amerikanern ausgemacht haben, was kein Freihandelsabkommen ist, sondern nur gewisse Orientierungsgrößen und schon gefeiert wird als Abkommen, ist kein Vorbild. Die Union muss hart bleiben, entschlossen an der Stelle, auch geschlossen unter den 27 Mitgliedsländern. Wir haben mit 450 Millionen Menschen einen Binnenmarkt, der einfach ein gewaltiges Potenzial darstellt. Wir haben mit Produktspezialisierung, auf die USA angewiesen sind, im Medizintechnik, im Pharmabereich, Bereiche, wo wir auch sagen können, also wir haben hier Zuckerbrot, das wäre ein Kompromiss oder eine Art Freihandelsabkommen, das ist auch im Bereich des Möglichen ein Extrem oder Peitsche. Also das sind Gegenmaßnahmen, wenn wirklich eskaliert wird. Und da haben wir einiges zu bieten und mit einem großen europäischen Binnenmarkt viel mehr als das Vereinigte Königreich beispielsweise.
Ja, und nur um das ganz kurz zu ergänzen, ich würde dem komplett zustimmen. Was wir ein bisschen mehr brauchen, ist die Sequenzierung. Also wann gehen wir mit welchem Angebot nach vorne? Wir haben schon vor der Wahl gesehen, dass von der Leyen dann sagte, na gut, Flüssiggas und vielleicht bestimmtes militärisches Equipment, können wir drüber reden. Das war fast schon zu viel Vorlage. Wir merken, dieser Präsident möchte spielen. Und genau mit den strategischen Industrien, mit dem Maschinenbau, also überall da, wo es wehtun wird. Und es wird wehtun. Es wird sehr schnell wehtun. Und da bin ich in den USA. Und deswegen plädiere ich dafür.
Genau, wir brauchen aber Flüssiggas.
Genau, wir müssen gucken, wie wir eine clevere Diagnostik machen und unsere Unternehmen im Übrigen da noch viel besser abholen, dass sie sagen, also wir brauchen faktisch, was der Amerikaner Economic Statecraft nennen würde, wo unsere Unternehmen und eine Europäische Kommission am gleichen Strang ziehen, zu sagen, naja, wir lehnen uns da rein, wo es Möglichkeiten gibt und gehen da, apropos Zuckerbrot und Peitsche, zurück, wo wir dann also Wege spüren, spüren, dann, aber das ist eine ganz andere Art der Verhandlungsweise, wie wir sie eigentlich nicht kennen, weil wir das nicht transaktional machen, sondern prozessgesteuert.
Ja, kann das auch dazu führen, Herr Wimmerler, sehen, dass letztendlich die EU dadurch ja doch noch mal mehr Selbstvertrauen kriegt und sagt, jetzt müssen wir doch schauen, ob was wir können und diese Unabhängigkeit noch mal stärken?
Ja, also vielleicht in diesem Bereich, aber ansonsten ist die EU ja vollkommen mittlerweile dysfunktional und zerstritten in vielen außenpolitischen Themen. Ich würde sagen, eine wichtige Reaktion wäre darauf, neben dem, was Sie ausgeführt haben, dass wir vielleicht in diesem Spiel, in diesem internationalen Handelsspiel gucken, mit welchen anderen Spielern man sich noch kooperieren könnte. Und da ist natürlich ein Stichwort China. Es ist so, dass sehr viel Porzellan zerbrochen wurde unter der letzten Bundesregierung, gerade unter der Außenministerin Annalena Baerbock, die ja im Fernsehen Xi-Diktator genannt hat und sich auch ansonsten auf Reisen nach China nicht besonders diplomatisch verhalten hat. Aber im Clinch,
damit würde man ja, glaube ich, Herrn Trump auch wieder sehr gegen sich aufbringen.
Ja, das ist richtig. Aber ich meine, wir sitzen halt jetzt in einer Mittelposition, in der wir halt schauen müssen, wie soll ich sagen, mit den neuen Verhältnissen in der Welt umgehen und da zumindest zu schauen, gerade auch irgendwie aus Unternehmersicht, was kann man mit China machen? Das wäre auf jeden Fall was, was ich empfehlen würde.
Also ich möchte Ihnen da recht geben und ich würde es nicht nur auf China beziehen. 9 von 10 Exportgütern aus Deutschland gehen nicht in die USA. Ein Zehntel unserer Exporte gehen in die USA, ist der wichtigste Handelspartner in der Zwischenzeit, seit letztem Jahr auch wieder China überholt. Bitte, das ist wichtig. Aber 90% unserer Exporte gehen in andere Länder. Natürlich viele davon in die Länder der Europäischen Union. Das ist die Stärkung der Europäischen Union, die Weiterentwicklung des Binnenmarktes. Und ich sehe gerade durch das Auftreten der USA in der Handelspolitik auch das, was sie als dysfunktional in der EU-Außenpolitik sich verändern, in mehr auch Funktionalität und Rationalität. Also wir sprechen jetzt und es wird ein Handelsabkommen mit Mercosur, zumindest kommissionsseitig, schneller durchgewunken. Es wird anders diskutiert, als wir das noch ohne diese Administration hatten. Der Druck ist höher. Und es gibt noch andere Länder, Indien, Indonesien, mit denen wir Handelsabkommen schließen könnten, die uns die Hand ausstrecken. Und das sollten wir tun und auch unser Verhältnis zu China neu kalibrieren.
Ich wäre bei China als Lösung des Problems sehr vorsichtig. Ich glaube, so kalibriert kann man darüber sprechen. Aber ich glaube, ganz insgesamt, wenn wir als Europäer noch was retten wollen, was vom Welthandelssystem, vom regelbasierten, rechtskonformen Welthandelssystem existiert, nachdem wir gesehen haben, wie die Chinesen seit 2001, seit ihrem Eintritt in die Welthandelsorganisation immer wieder ausgereizt haben, wieder Regeln gebrochen, verbogen werden können, dann sind wir besser beraten, strategischer schnell in die Vorleistung zu kommen, Mercosur umzusetzen, CETA umzusetzen, mit den Australiern nachzuverhandeln und das japanische Freihandelsabkommen auszubauen und das strategisch zu tun, als quasi jetzt die Lösung zu dem Übel aus Washington kommend in China zu sehen. Ich glaube, da müssen wir ein bisschen cleverer rangehen und da sind wir im Übrigen, ist die Kommission auch kapazitär dazu.
Ich würde ganz gerne mal fragen nach der Unterstützung, Frau Schäuble, und auch der Unterstützung von Leuten, die, wie man da sehen hat, es am Anfang schon gesagt, die eben sozial nicht stark sind, also die klassische Arbeiterschaft. Also ist die, ja, sind die Republikaner jetzt die Arbeiterpartei?
Sie sind es in großen Teilen geworden bei der letzten Wahl. Ja. Die Frage ist, was die Demokraten dem entgegensetzen. Und da warten wir noch so ein bisschen auf Antworten. Mit welcher Erzählung sie den Amerikanern sagen, dass es mit ihrer Regierung wieder besser werden würde? Und Das ist die große Frage. Also man sieht sozusagen das, was die Amerikaner, was die Trump-Regierung macht und wie viel sie auch zerstört von dem, was wir kennen. Aber wir wissen noch nicht so richtig, wo die Reise hingeht und was die Alternative ist. Und das werden die großen Fragen sein in den nächsten Monaten und Jahren. Wir schauen immer jetzt auch schon auf 2026, auf die Midterms, die kommen. Und da rechnen selbst republikanische Strategen damit, dass die Republikaner Mehrheiten verlieren, zumindest im Repräsentantenhaus, im Kongress. Und dann können sie auch nicht mehr so leicht durchregieren, wie sie es jetzt eben können. Deswegen gibt es ja auch diese unglaubliche Geschwindigkeit, mit der gehandelt wurde in den ersten 120 Tage, 130 Tage, ich verliere den Überblick.
Ja.
Und das wird einfach eine spannende Beobachtung sein. Was ich noch sagen wollte, ist bei der EU, was, glaube ich, am allerwichtigsten ist, also Selbstbewusstsein ist total wichtig, aber auch, dass wir zusammenstehen und dass wir uns da nicht auseinander dividieren lassen. Und das betrifft eben auch die unterschiedlichen Industrien und Sektoren, dass da nicht einzelne ihre eigenen oder einzelne Länder, aber auch eigene Industrien versuchen, ihre Deals zu machen. Ich glaube, das wird auch, da müssen wir auch ganz genau drauf schauen, wie das gehen wird in den nächsten Monaten.
Ja, Herr Dreyer, sehen Sie da was? Sehen Sie dann was, eine positive Entwicklung? Wie man da sehen, das ist eher negativ.
Ich habe verschiedene Sitzungen mitgemacht mit Bundeswirtschaftsminister Habeck und jetzt unter der neuen Leitung, wo eine Abstimmung über die Frage, wo gibt es Unterstützung und wo gibt es Widerstände bei potenziellen Vergeltungsmaßnahmen seitens der EU aus den Sektoren kommen können oder nicht. Ich sehe hier wirklich unter den deutschen Wirtschaftszweigen eine relativ große Unterstützung für die Vorgehensweise der Europäischen Union. Und ich sehe auch zwischen den unterschiedlichen Mitgliedsländern ein wachsendes Commitment zu mehr Freihandel. Und Frau Klüver-Eschbrook, Sie haben recht mit der Frage, ist China bei den Welthandelsregeln immer konform gewesen oder nicht? Da kann man Zweifeln haben. Aber bei der Frage, unterwerfen Sie sich dann den Schiedssprüchen der WTO-Schiedsgerichtsbarkeit, da muss man sagen, da haben Sie nach den Regeln dann, die haben Sie akzeptiert, was die Amerikaner zuletzt nicht haben und mit dieser Administration gar nicht mehr einen großen oder gar keinen Wert mehr drauf legen. Und dieses Abkommen mit dem Vereinigten Königreich, käme es denn wirklich so in Kraft, bräche auch WTO-Regeln. Und da sind wir gut beraten, weil 70% des Welthandels nach wie vor nach diesen Regeln spielen, dass wir, wenn wir ein Abkommen irgendwie oder eine Einigung mit den USA erzielen, das unter Beachtung der Welthandelsorganisationsregeln machen.
Ein Stichwort, was ja immer kommt, wenn man über Trump redet, das ist der Deal. Jetzt haben Sie es eben schon gehört, Frau Schallwald, schon gesagt, es ist wie auf dem Bazar. Und das gilt ja auch, wenn wir zu dem nächsten Punkt kommen, der ja so wichtig ist, ist die Unterstützung der Ukraine und die Frage, ob es eben mögliche Gespräche oder Friedensverhandlungen geben könnte zwischen Trump und Putin. Das haben wir ja in den letzten Wochen gesehen, auch wie es da hin und her ging. Auch zu dem Dealmaker ist ja die Frage, da schauen wir mal, was gestern gesagt worden ist, nachdem die Ukraine wieder von vielen Bomben überzogen wurde von Russland. Da hat dann Trump auf einmal gesagt, Putin sei absolut verrückt geworden. Er tötet unnötigerweise eine Menge Menschen und ich spreche nicht nur von Soldaten. Also das war ein Trump, der auf einmal doch anders klang, wie Malasina. Hat Sie das überrascht?
Nein, nicht wirklich. Ich glaube, man muss, glaube ich, erstmal so ein bisschen abstecken, was eigentlich so die außenpolitischen Leitlinien sind, wie der über diese Dinge nachdenkt. Also unter anderem ist 2016, als er zum ersten Mal als Präsidentschaftskandidat angetreten ist, gegen Jeb Bush, der dritte Bush werden wollte, der irgendwie Präsident wird, dessen Bruder den Irakkrieg die Welt hineingelogen hat und sein Land genau das in einer Fernsehdebatte gesagt hat, ja, und seitdem ist es so, dass die ganzen Leute, die mit Trump in den Kongress jetzt gezogen sind, unter anderem auch Leute wie J.D. Vance, das sind Kriegsveteranen, das sind Leute, die einfach miterlebt haben, wie sie in Kriegen verfeuert wurde, und diese ganze Idee einer resoluten amerikanischen Außenpolitik von wegen, wir müssen jetzt Weltpolizei sein oder Weltordnungsmacht oder so, die haben halt mitbekommen den eher unordentlichen Teil davon. Und deshalb ist es so, dass es einfach sehr, sehr viele Leute auch in diesem Umfeld gibt, die eher Isolationisten sind. Das geht jetzt zulasten, tragischerweise, der Ukraine, weil Trump an diesem Konflikt nicht besonders interessiert
Obwohl
ist.
Obwohl er das ja vorher anders gesagt hat.
Genau,
hat
ja, gesagt, ja, klar. Dieser Wankelmut in dieser Frage ist einfach damit begründet, dass er sich für diesen Konflikt nicht interessiert und das eigentlich eher so als Überbleibsel einer anderen Auffassung amerikanischer Außenpolitik hat. Und das ist natürlich ein massives Problem.
Ich würde gleich gerne zu Frau Schäuble darüber reden, aber schauen wir nochmal, wie die russische Seite reagiert hat. Der Sprecher des Kreml hat dann gesagt, wir sind den Amerikanern und Präsident Trump persönlich für ihre Unterstützung bei der Organisation und Einleitung dieses Verhandlungsprozesses wirklich dankbar, und sprach dann auch noch, es handle sich um einen Moment, also da, wo Trump gesagt hat, er ist verrückt geworden, der mit einer emotionalen Überlastung aller und mit emotionalen Reaktionen verbunden ist. Frau Schäuble, wie wurde das in Washington aufgenommen oder wie erklären Sie sich das, dass Trump, der ja auch mal gesagt hat, Putin sei besonders stark und kontrolliert, auf einmal sagt, er ist verrückt geworden?
Ich glaube, das größte Problem ist, dass Trump glaubt, er kann Putin berechnen und dass Putin ihn respektiert. Und die meisten Experten, die sich mit dem Thema beschäftigen, sagen sie, das ist nicht so. Putin hat eher keinen Respekt vor Trump, weiß aber genau, welche Knöpfe er drücken muss, um welche Ergebnisse zu kriegen, welche Reaktionen zu kriegen. Putin hat offensichtlich kein Interesse daran, einen Frieden zu machen in der Ukraine, denn das könnte er ja relativ einfach schon seit mehr als 2 Jahren. Und Trumps Hoffnung, dass er sozusagen jetzt da als neutraler Verhandlungspartner auftritt, die war absehbar nicht mit, der konnte man nicht optimistisch begegnen, weil es einfach nicht dazu kommen würde und es wird auch nicht dazu kommen, dass Putin einfach aufhört zu kämpfen und die Ukraine das kriegt, was ihr zusteht und was sie auch erwartet. Das heißt, es ist alles, worauf es hinausläuft, ist irgendwie eine Art von ungünstiger, schmutziger Entwicklung, die wir erleben werden. Und die Frage ist immer, wann verliert Trump die Geduld? Wir haben jetzt vor ein paar Tagen schon gedacht, es ist soweit. Mhm. Und dann ist die Frage, schmeißt er einfach hin, lässt die Ukraine und im Stich und untersagt auch weitere Waffenlieferungen, die ja schon genehmigt sind? Oder lässt er irgendwie die Europäer voranmarschieren und lässt irgendwie noch bestimmte Sachen zu oder nicht? Das ist die große Frage. Also wann hat er einfach kein Interesse mehr daran, marschiert in die andere Richtung und überlässt die Ukraine sich selber?
Frau Klüver-Eschert, worum geht es denn Trump? Geht es darum, ja, einen Frieden zu machen oder doch irgendwelche Geschäfte zu machen, weil das wurde ja dann auch immer drüber gesprochen, auch bei der Verhandlung über die seltenen Erden in der Ukraine, dann die Möglichkeit mit Russland vielleicht Geschäfte zu machen. Also was ist da sein Antrieb?
Also 2 Dinge muss man, glaube ich, sagen. Also Wladimir Putin hat jetzt schon gewonnen, ist ganz klar, denn alles das, was er an Erleichterungen von der amerikanischen Regierung bekommen hat, das ist enorm. Keine offensiven Cyberattacken mehr, die Schattenflotte wird nicht noch zusätzlich mit Sanktionen belegt. Das waren die ersten Ideen, die der noch Verhandler Keith Kellogg in den Raum geworfen hat. Also vieles ist abgebaut worden gegen Russland. Und da gibt es die berühmte Idee des Mar-a-Lago-Akkord, wo man rangehen würde an die Wertigkeit des Dollar, um die dann mit bestimmten Partnern die Wertigkeit des Dollars herabzusetzen über verschiedene Mechanismen, um dann einen Gütertransfer hinzubekommen. Das zielt alles auf Russland ab. Das zielt auf Geschäfte mit Russland ab. Aber prinzipiell ist er dieser vermeintlichen Geschichte aufgegangen, dass Amerika das nicht mehr kann, was es über 80 Jahre geleistet hat, nämlich die Sicherheit auf dem eurasischen Kontinent, also auf beiden Seiten zu sichern. Das ist eine Erzählung, die wird im Pentagon erzählt und anderswo. Man könne keinen Zwei-Fronten-Krieg führen. Das konterkariert im Übrigen die Kapazität amerikanischer Diplomatie oder amerikanischer Wirtschaftslogik. Also hat Amerika hätte viele Tools, die sie da einwerfen könnten. Aber es geht um rein militärische Kraft. Und da gibt es eben viele in der Regierung, unter anderem auch Jay Vance, die sagen, nein, wir müssen uns auf den asiatisch-pazifischen Raum konzentrieren. Und da ist dann wieder die Logik, dass dieses Zugehen auf Russland, das sogenannte, der umgekehrte Kissinger, Russland von China trennen soll. Aber Juliane Schäuble hat ganz klar noch mal gesagt, nein, dafür ist Wladimir Putin ein begnadeter Taktiker. Der spielt gerne mit beiden Seiten gleichzeitig. Und das einfachste Spiel hat er mit Donald Trump. Ja.
Okay, drei, wie stark ist die Wirtschaft oder sind Geschäfte, das, was Trump da überlegt, überhaupt eine Möglichkeit, um ja in Frieden zu schaffen? Ist sowas, geht das?
Eine Hoffnung mit dem Rohstoffabkommen, wenn es dann als Abkommen bezeichnet werden kann, mit der Ukraine, ist, dass die USA unter Donald Trump dadurch mehr zu verlieren haben in diesem Krieg und dadurch auch eine gewisse Form von dem stärkeren Versuch, Putin zu besänftigen, ausgehen wird, weil die Interessen der USA, weil sie eben Zugriffe sich sichern auf Rohstoffe in der Ukraine, dadurch auch betroffen ist. Und klar ist, wir haben, glaube ich, über die Jahre hinweg als westliche Industrieländer, das gilt für Deutschland, aber nicht nur, zu wenig gemacht für das Thema Sicherheit. Das gilt auch für Verkehrswege, Handelsrouten.
Und das ändert sich jetzt.
Ja. Und es kann auch sein, dass wir angesichts der immensen Programme, die aufgelegt werden, das der Bundesregierung ist vielleicht das Prominenteste, aber in Europa passiert da viel, dass wir angesichts der notwendigen Geschwindigkeit auch auf Militärlieferungen aus den USA angewiesen sein werden und dadurch das Teil eines Deals sein kann, den wir ohnehin, wenn wir gut beraten sind, gemacht hätten, um dann die Zollandrohungen zu umgehen, um anderes auch zu erreichen, was wir mit den USA gerne erreichen möchten.
Ja, aber müsste man sich nicht gerade besonders unabhängig machen, Herr Wimmerler-Sehen? Das versucht die EU ja auch mit ihrem Rearm-Programm, also gerade auch bei dem Thema Verteidigung und der Unterstützung der Ukraine?
Ja, also ich bin mir selbst nicht sicher, ob wir Aufrüstung dieser Größenordnung brauchen. Aber natürlich ist klar, allein von den Kapazitäten her, dass man das in den USA kaufen muss. Und ich glaube, die Sache bei Trump ist halt einfach, man muss dem irgendwie irgendwas geben. Und da ist es jetzt, wie soll ich sagen, die Verhinderung von Zöllen wahrscheinlich irgendwie eine bessere Idee, wenn man halt sagt, na gut, dann kaufen wir halt irgendwas. Ich muss nur gerade überlegen, was das ist, weil die Autos sind furchtbar. Also die würde ich nicht kaufen. aber irgendwas findet man da sicherlich,
aber womit würde man das machen helfen? Könnte. Also das frage ich mich.
Ja, also es ist ja dieses Dealmaking, das erwähnte ich ja eben eingangs, ja. Das ist natürlich immer nicht so ganz rational. Also es gibt einfach so viele. Eine Sache, die mir zum Beispiel einfällt, ist, dass das Trump mal irgendwann in Racine, ich war da sogar in Wisconsin, irgendwo in Wisconsin, eine Foxconn-Fabrik, ne? Also aufgemacht hat. Und da hieß es dann, da werden dann irgendwelche großen Panels gebaut. Ich war da 3 Jahre später da war nichts. Ja? Und mittlerweile ist da, glaube ich, auch nichts, nur dass es irgendwie andere bezahlen. Aber der konnte sich halt da hinstellen, ne? Mit seinem goldenen Helm und seiner goldenen Schippe oder so. Und ich glaube, mit solchen, so muss man sich das so ein bisschen vorstellen, ne? Wie man so ein Sandkastenkind bei Laune hält. Also ich meine, so funktioniert ja auch so.
Das kaufen, was wir auch wirklich brauchen.
Ja, also, ja aber ich meine, da findet man doch bestimmt was, oder?
Wenn ja, unsere 4 LNG-Terminals sind bei weitem nicht ausgelastet. Wir werden noch eine Weile diese Transformationsenergieträger, nämlich Flüssiggas, brauchen. Also das ist schon etwas, was auch in unserem Interesse ist. Also irgendwas zu kaufen, das macht keinen Sinn.
Ja.
Aber trotzdem, bei Militärgütern geht einfach der europäische Prozess dieser Aufrüstung auch nicht so schnell.
Jetzt haben wir schon über die Zölle gesprochen, über die Ukraine, Frau Schäuble. Unser Übertitel ist ja Chaos mit System? Also gibt es da, ja, gibt es irgendwas, wo man sagen kann, ist es nur erratisch oder da steht tatsächlich ein System dahinter, auch auf diesem Feld, jetzt mit dem Umgang mit der Ukraine, mit dem Umgang mit Putin?
Also ich glaube, es geht natürlich immer drum rum, dass wir eine isolationistische Phase erleben. Also das ist, Trump hat immer gesagt, ich will diese endlosen Kriege beenden, ich will keine neuen. Er will keinen Krieg anfangen. Er will vor allem auch keinen Atomkrieg irgendwie haben zu seinen Lebzeiten. Davor hat er offensichtlich extrem große Angst. Das hört man immer wieder. Und er möchte eben eigentlich Ruhe haben, um Geschäfte machen zu können. So, und
was
und
auch für Israel gilt, zum Beispiel.
Was genau, auch Nahost, wenn man die Golfstaaten. Vielleicht auch mit Geschäften vor allem. Da ist es gibt auch Leute, die sagen, warum nicht? Dann soll er eben diesen Hebel anbringen und kann dann vielleicht auch mit den Golfmonarchen besser verhandeln als andere, die mit ihren moralischen Zeigefinger kommen. Also es ist sozusagen, ich würde auch sagen, zum Teil ergebnisoffen, wohin es führt. Also alle, die jetzt schon wissen, wie die Welt in 3 Jahren aussieht, herzlichen Glückwunsch. Ich weiß es nicht. Was wir sehen, ist, dass er, wie gesagt, keine Kriege anfangen möchte, möglichst viele Kriege beenden möchte. Er möchte den Friedensnobelpreis. Das klingt blöd, aber man hört es immer wieder von John Bolton über ich weiß nicht wen, dass das eine ganz starke Motivation ist, seit den Barack Obama bekommen hat, ungerechtfertigterweise in den Augen von Trump. Das ist ein weißer Wahl. Und er möchte, dass die Amerikaner den Rücken frei haben, ihre Geschäfte so machen zu können, wie sie sie machen wollen. Ich glaube, das ist so ein bisschen, das ist bei Russland das Thema, das ist mit Blick auf China das Thema. Er möchte sich sozusagen irgendwie beruhigende Wirkung haben auf diese Konflikte, damit die Geschäfte besser laufen, ganz einfach gesagt.
Und jetzt eine Nachricht, die ja diese Woche auch kam, wenn wir jetzt nochmal auf die Innenpolitik schauen, Frau Klüver-Eschbrück, da hat der Ausschluss von ausländischen Studierenden in Harvard hat für großes Aufsehen gesorgt und dass man gesagt hat, Harvard soll kein Geld mehr kriegen, andere Universitäten auch nicht mehr. Sie haben dort selber auch studiert, kennen das da alles natürlich gut. Wie sehr trifft das diese Universität und was sagt das auch über den Präsidenten aus, dass der eine einzelne Universität da so ja bekämpft?
Naja, Harvard ist Sinnbild für alles andere, was im Kulturkampf jetzt in die Waagschale geworfen wird. Also ähnliche Spiele macht er ja auch mit den Museen, mit der Umdichtung. Also Herr Wimmerler-Sehen hatte recht. Wir haben vor uns einen Begnadeten für sich, einen Geschichtenerzähler, der alles umdeuten möchte, inklusive der amerikanischen Geschichte. Also ne, die Umdeutung und die Schließung und Verschiebung bestimmter Dinge im Smithsonian, die Schließung von afroamerikanischen Museen. Ne, er möchte die Geschichte umschreiben vom Beginn bis hin. Und Harvard ist älter als die Vereinigten Staaten an sich. Die sind natürlich dann Sinnbild für alles, was erstens mal in diesem geschichtlichen Neudenken ist, aber eben auch mit dem Kampf gegen die Eliten. Das ist natürlich etwas, da muss er natürlich jetzt auch gerade im Kulturkampf, und er ist eben der Kenner der Medien, jetzt wo es anfängt durchzusickern, dass die Wirtschaftspolitik schwer sein könnte, dass es schwer sein könnte für Menschen zu ertragen, was da kommt, braucht er das Ablenkungsmanöver schlechthin. Und das ist
also
nämlich
man will
dann,
den Eliten nicht noch Geld geben, wenn die anderen... Wenn es
ja, aber und da fliegen ja natürlich jetzt die Argumente auseinander, weil einerseits natürlich gesagt wird, das ist, um dem Antisemitismus entgegenzutreten. So, jetzt hat Herr Trump letzte Woche die Krypto, einen Krypto-Dinner veranstaltet, wo man sich sehr teure Eintrittskarten kaufen konnte, wo zum Teil Krypto-Coins besessen werden, die ganz klar antisemitische Slogans besitzen. Also der Antisemitismus kann da jetzt nicht so der führende Punkt sein. Und am 8. April, dieser Brief, den Harvard zunächst bekommen hat, da steht in den ersten paar Absätzen was von Antisemitismus, aber da drin steht, darunter steht, wir würden gerne die Beförderung kontrollieren, wir würden gerne die Studenten kontrollieren oder die disziplinarischen Prozesse würden wir gerne Eingriff zu haben. Und jetzt die internationalen Studenten, da wollten sich nicht nur die Namen haben, sondern auch, was die Studenten studieren. Und das ist natürlich auch alles taktisch, denn das passiert eine Woche vor Harvards Abschluss. Das heißt, sie haben Tausende von Studenten, die in Unsicherheit sind, ob sie überhaupt am Donnerstag in ihren Roben über den Campus laufen können. Und grundsätzlich geht es darum, das Geschäftsmodell der Universität zu ruinieren. Aber, und darauf hat über Nacht wieder der Harvard-Präsident Alan Garber darauf hingewiesen, was macht es? Es hebelt die Forschungs- und Innovationskapazität der Vereinigten Staaten aus, genau. In der Medizinforschung, in der Krebsforschung, in der Alzheimer-Forschung, in allen möglichen Nanotechnologiebereichen.
Da sind
das
die
macht
Führung,
Amerika ärmer.
Ganz kurzer Einwurf, Barack Obama war in Harvard, Donald Trump nicht.
Mhm. Okay, ja, aber
ist das eine Chance, dass man sagt, okay, dann müssen wir jetzt in Europa oder in Deutschland, müssen wir halt eben Exzellenzuniversitäten haben und dann kriegen wir da von dort?
Also ich glaube schon, dass es eine Chance ist. In jeder Krise steckt ja bekanntlich eine Chance und wir müssen diese Chance jetzt ergreifen als Europäische Union. Auch Deutschland hat ein neues Fachkräfteeinwanderungsgesetz. Also es gibt Hochqualifizierte, es gibt das mittlere Segment, die mehr handwerklich Begabten. Wir haben Bildungssysteme, die bei aller Kritik über Vernachlässigung die letzten Jahre oder vielleicht sogar Jahrzehnte, ich glaube, im Durchschnitt den Vergleich mit den USA gar nicht scheuen müssen. Und ja, das müssen wir jetzt gut machen und strukturieren. Fachkräftemangel trotz aller Tendenz zur Deindustrialisierung in Deutschland, die wir lange kritisiert haben, immer noch kritisieren. Da brauchen wir eine Kehrtwende. Da haben wir immer noch Fachkräftemängel in vielen Unternehmen und deshalb, ja, wir müssen die herzlich willkommen heißen, die hier beitragen, mehr Wertschöpfung und soziale Entwicklung zu schaffen.
Frau Schalber, regt sich da viel Widerstand auch von anderen Universitäten oder ist das etwas, was so hingenommen wird, weil es halt sozusagen ja ein Kampf, ja, weil das sind die Eliten und gegenüber denen ist man vielleicht eher negativ eingestellt?
Also ich glaube, Harvard inspiriert andere. Nicht jede Universität hat sich so verhalten wie Harvard. Und als Harvard das getan hat, war das schon auch so ein Weckruf, glaube ich, bei vielen. Natürlich die am Ende davon profitieren, die eben nicht zu den Ivy Leagues gehören und nicht zu den Colleges, wo jeder hin möchte, die sind dann vielleicht ganz glücklich darüber. Das muss ja auch nicht nur solche Universitäten geben, das sagt ja auch gar keiner. Aber es ist, glaube ich, schon es ist eine Schlacht, die Harvard nicht, glaube ich, nicht aufgeben wird, korrigiert mich, die auch dabei bleiben werden und sowas ermuntert und ermutigt andere auch aufzustehen gegen etwas, was nicht in Ordnung ist. Denn was Trump natürlich unbedingt möchte, ist immer auch ein Exempel zu statuieren. Er möchte sagen, ja, macht doch mit mir lieber Geschäfte, regt euch nicht so drüber auf. Und das geht von der ganz großen Ebene bis zur hohen Ebene bis zur tiefen Ebene, dass das versucht wird. Das ist mit Ländern so, das ist mit Universitäten so, das ist mit Journalisten so.
Ich wollte gerade fragen, wie ist das denn mit Journalisten? Also wie erleben Sie es? Sie sind ja regelmäßig ja auch im Weißen Haus, da gibt es ja auch Veränderungen. Wie erleben Sie die unter Trump?
Also ich meine, das prominenteste Beispiel ist ja die Nachrichtenagentur AP oder eines der prominenten Beispiele. Und da wurde dann schon hinter der Hand sozusagen gesagt, na ja, man hätte sich ja, war ja auf dem Weg mit einer Einigung mit AP, nachdem die da quasi ausgeschlossen waren aus dem Pool, also aus der direkten Begleitung des Präsidenten. Und dann habe eben AP geklagt und damit sei dann das Tischtuch zerschnitten gewesen. Das ist so diese Lesart. Beschwert euch nicht, wehrt euch nicht, muckt nicht auf, dann wird es schon alles irgendwie gehen. Und wenn ihr das macht, dann gibt es aber richtig einen mit dem Hammer obendrauf. Und das ist das Beispiel, was man sich, jeder muss da im Endeffekt seinen Weg finden. Die eine Anwaltskanzlei macht so, dann geht gutes Personal von der Anwaltskanzlei weg, die andere arrangiert sich irgendwie.
Aber das konkret für Ihre Arbeit, in Ihrer Arbeit merken Sie da was? Merken Sie da bestimmt?
Ja, ich merke es schon auch, denn das Auftreten der Presseleute im Weißen Haus ist sehr selbstbewusst, sehr, ich bin jetzt als, sagen wir, als Foreign Journalists, als ausländische Korrespondenten sind jetzt nicht im Zentrum des Sturms. Mhm. Natürlich auch da diese Visafrage, hat man vielleicht Angst, dass man sein Visum nicht verlängert kriegt, die schwebt auch über allem, aber es trifft jetzt erstmal auch die direkten amerikanischen
Kollegen
oder Medienunternehmen. Ja. Aber da haben sie auch Geld, was sie entziehen können.
Ja. Herr Wiemalasene, was denken Sie, wie sehr wird Trump da noch die Institution umkrempeln? Wie groß ist da seine Macht?
Ich glaube, das hängt so ein bisschen davon ab, auch wie seine eigene Partei reagiert. Die Demokraten sind ja leider ein ziemlicher Ausfall, wie immer. Also die Opposition macht da relativ wenig. Aber es gibt innerhalb der Partei auch Widerstand. Also eine der Dinge, die ich wirklich, wirklich sehr kritisch sehe, ist ja, dass die Big Beautiful Bill, die er jetzt verabschieden will, da versucht er jetzt natürlich den Sozialstaat zu schleifen, unter anderem die Krankenversicherung für Arme, wo die 10 Millionen Leute jetzt verlieren könnte. Und ich meine, es gibt eh schon fast kein Sozialstaat in den USA. Das würde wirklich Menschenleben kosten. Da gibt es auch Studien zu. Und da gibt es aber Widerstand auch aus der Partei selber. Ne? Also von Leuten, die da sagen, Josh Hawley zum Beispiel ist ein konservativer, aber sozial eigentlich fast eher für Republikaner-Verhältnisse linke Abgeordnete, der sagt, nein, das sind unsere Wähler, die da rangehen. Und so ein bisschen für solche Gesetze braucht er halt eine Mehrheit im Kongress. Mhm. Und da es ja Teile dieser MAGA-Bewegung gibt, die sich tatsächlich so ein bisschen versuchen, so in Richtung Arbeiterpartei aufzustellen. Wäre vielleicht so ein bisschen Hoffnung, dass zumindest aus der Republikaner, aus seiner eigenen Bewegung da ein bisschen Widerstand kommt. Aber die Hoffnung ist gering.
Okay, Frau Klüber-Eschbrück, wie sehen Sie es? Also wie sehr wird Trump das noch weiter umbauen und können die Demokraten dagegen was ausrichten? Also was befürchten Sie?
Also die 1009 Seiten des Big Beautiful Bill, sie sind wie Project 2025 immer eine Lektüre wert, denn durch das Repräsentantenhaus ist dieses Gesetz schon gekommen, es ist jetzt im Senat und da werden dann Zeiträume verhandelt, aber nicht der Abbau des Sozialsystems, das wird in jedem Fall kommen. Aber was da auch drin steht, ist, dass der Präsident, und da müssen Sie tief in den Seiten gucken, sich hinwegsetzen kann über gerichtliche Entscheidungen. Und das ist, glaube ich, das ist das, was gerade nicht geht. 177 Prozesse sind gemacht worden gegen die Präsidentschaftsdekrete. Die laufen, die haben auch Rechtmäßigkeit. Aber die Tatsache, da steht drin, dass er die ignorieren kann. Und das wird mit Sicherheit vor dem obersten Gerichtshof landen, wie so vieles gerade. Aber die Tatsache, dass sich über Grundprinzipien der amerikanischen Verfassungsstruktur, also Habeas Corpus, dass sie einen Justizprozess einfordern können, dass die Innenministerin es noch nicht mal definieren kann, dass ein Verteidigungsminister das Motto der USA aus vielen eins, in pluribus unum, nicht aufsagen kann und ihm das in Stuttgart amerikanische Soldaten zuwerfen müssen, dass das, was jetzt quasi sie, im Übrigen, was die Medien angeht, heute klagt das öffentlich-rechtliche Radio NPR mit zwei oder drei Sendern gegen die Idee, dass man ihnen die Kongress zugeordneten Gelder wegnimmt. Das sogenannte Impoundment, also dass sich ein Präsident die Gelder, die ein Kongress schon bestimmten Teilen der Administration zugesprochen hat, wieder wegnimmt. Und die Tatsache, dass wir jetzt sehen, wie viele Übergriffe auf Justiz Angehörige, aber besonders auf Richter verübt werden, sodass im Wall Street Journal über Nacht reportiert wird, dass sich der gesamte Justizapparat überlegt, ein neues Sicherheitssystem zuzulegen. Da sind wir schon, also wir tanzen schon so ein bisschen auf Messerschneide, besonders okay, wenn über legislative Methoden versucht wird, eine Gerichtsbarkeit
einzuschränken. Dann wäre dann doch ein System dahinter letztendlich.
In jedem Fall.
Mhm. Ganz zum Schluss noch, Herr Treib, würde ich Sie einfach ganz gerne fragen, wenn Herr Merz dann, er hat mit Trump schon telefoniert, aber er will ja dann jetzt auch mal hinfahren, wie sollte er sich vorbereiten? Was denken Sie, was wäre der richtige Ton?
selbstbewusst wirklich unterstreichend, was Deutschland, was die deutsche Wirtschaft mit der amerikanischen Seite schon Gutes zusammen macht, wie wir uns weiterentwickeln können. Und ich glaube an die Rationalität der Märkte. Mhm. Nach dem sogenannten Liberation Day haben die Finanzmärkte reagiert, die Anleihemärkte, der US-Bund konnte sich nicht refinanzieren,
versteht, ja.
Und dann hat er die Zölle zumindest mal für 90 Tage ausgesetzt.
Vielen Dank, Herr Dreyer, Herr Wimala-Sehma, Frau Klüver-Eschbrock und Frau Schäuble nach Washington für diese Diskussion. Und wir setzen das dann morgen sozusagen fort. Wir fragen nämlich Chefsache Außenpolitik, was kann Friedrich Merz erreichen? Natürlich nicht nur in den USA. Dann begrüßt sie meine Kollegin Lena Mosel. Jetzt geht's weiter mit Phoenix der Tag und Thomas Bade. Bis dann. Tschüss.